Der Lost Ideas Podcast. Alles, was die Orga dir schon mal sagen wollte.
Dieses Modul und der darin gesetzte Hintergrund bezieht sich auf die Prim-Hauptkampagne und behandelt die Widerstandszone Berlin sowie die bespielte Basis Echo Base in Malwinkel. Es enthält den gesamten Hintergrund, die Beschreibung sämtlicher Spielbereiche, sämtliche damit verbundenen Spielmechanismen sowie den allgemeinen Style Guide für die Basis. In der Hauptkampagne wird die tragende Handlung erlebbar sein. Das heißt auch, dass im Laufe der Kampagne der Hintergrund entsprechend der Ereignisse fortgeschrieben und erweitert wird. Ebenso werden sich auch die Spielmechaniken mit der Zeit anpassen und weiterentwickeln.
Im schriftlichen Teil dieses Regelwerks stehen an den Stellen auch immer die AnführerInnen und TeamleiterInnen der einzelnen Sektionen. Die haben wir bewusst weggelassen, weil sich das natürlich über die Jahre verändern kann.
Also dann, viel Spaß beim Hören von Modul 2.1.
Die Widerstandszone Berlin.
Meine geliebte Tochter, wenn du irgendwann mal alt genug bist, um das hier zu lesen, dann wirst du die Welt nicht mehr kennen, in der ich groß geworden bin. Aber ich hoffe aus ganzem Herzen, dass auch die Welt, in der ich jetzt lebe, für dich nicht mehr sein wird als eine Erinnerung an die Vergangenheit. Vielleicht werde ich dann nicht mehr hier sein. Der Gedanke, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr für dich da sein kann, ist etwas, dem ich mich stellen muss. Ich will, dass du dann trotzdem etwas von mir hast. Und wenn es nur dieses Notizbuch mit meinen Gedanken ist. Es ist jetzt Mai. Ich trage dich unter meinem Herzen und mittlerweile kann ich schon oft spüren, wie du dich in meinem Bauch bewegst. Ich habe Leute getroffen, die mir gesagt haben, was für ein Irrsinn es ist, in dieser Welt ein Kind zu bekommen. Aber du bist alles andere als Irrsinn. Du bist mein Grund, weiterzumachen. Mein Grund für alles. Der 13. Mai. Welches Datum wir haben, weiß ich, weil ich in meinem Tagebuch jeden Tag einen Strich mache. Einen wirklichen Unterschied merkt man hier unten nicht. Hier unten, in den U-Bahn-Tunneln von Berlin, in denen wir Zuflucht gefunden haben. Hier gibt es nur den Tag und die Nacht, die wir uns mit künstlichem Licht selbst machen. Und oft genug nicht einmal das, wenn der Strom wieder ausfällt oder wir alles runterfahren müssen, weil über uns ganz in der Nähe die Soldaten und Drohnen des Feindes nach uns suchen. Es ist nicht immer leicht, sich damit zu arrangieren, dass das jetzt unser Zuhause ist. Ich glaube, jeder von uns hat Momente, in denen er es hier kaum noch aushält. Es ist eng. Unsere Zuflucht, Sanctuary, hat so viele aufgenommen, wie wir konnten und mehr. Die Bunkerbetten und die zu Schlafstätten umfunktionierten Sitze der stehenden Züge an den Gleisen sind alle mehrfach belegt. Wir schlafen in Schichten und in der Zeit dazwischen gibt es nur wenig Raum, um sich die Füße zu vertreten oder mal allein zu sein. Die Luft ist immer stickig, auch wenn Lüftungsanlagen mit maximaler Leistung laufen. Von der Decke tropfen unser Schweiß und unser Atem als Kondenswasser. Es fehlt an vielem. Je nachdem, wie erfolgreich die Versorgungstrupps waren, gibt es mal mehr und mal weniger Essen. Rationiert ist es immer. Fast habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn mir jemand wieder etwas von seiner Ration zusteckt. Aber ich nehme es trotzdem, denn schließlich ist es für dich. Und wir alle vermissen die Sonne. Jeder weiß, dass es da oben nur noch Ruinen und den Feind gibt, aber das Gefühl, hier unten gefangen zu sein, nicht zu wissen, wann man jemals wieder echtes Licht, frische Luft und die Sonne erleben wird. Manchmal ist es schwer. Aber jeder hier ist auch dankbar für das, was wir haben. Angefangen bei der Tatsache, dass wir noch leben. Doch im Manifest heißt es, Überleben ist nicht genug. Gerade du machst mir das immer wieder bewusst. Mit jedem Tag, den deine Geburt näher rückt, mehr. Ich will dir und dieser Gemeinschaft etwas hinterlassen. Wir haben keine andere Wahl, als irgendwie eine langfristig funktionierende Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Bisher, jetzt, leben wir von den Überresten der alten Zivilisation. Alles ist knapp. Die einfachsten, banalsten Dinge. Sie zu beschaffen, kostet jedes Mal Blut. Auf Dauer wird das nicht funktionieren. Zusammen mit einigen anderen baue ich eine, naja, euphemistisch ausgedrückt, eine hydroponische Farm auf. Wir sind alles andere als Experten, also versuchen wir momentan vor allem eine möglichst gut funktionierende Kombination aus künstlichem Licht, Nährlösung, Sauerstoffversorgung und Wiederaufbereitung des Wassers zu finden. Und das sind nur ein paar der Faktoren, auf die man achten muss. Uns fehlt auch eigentlich noch eine ganze Menge Technik dafür. Pumpen, Filter, im besten Fall Steuerelektronik. Ich weiß nicht, ob es uns am Ende gelingen wird. Aber du hättest uns sehen sollen, als wir tatsächlich die ersten paar Pflänzchen gezüchtet hatten. Ich stelle mir gerne vor, wie du irgendwann frisches Gemüse aus unserem eigenen Anbau essen wirst. Langsam wird es allerdings auch für mich schwer, mich an der Arbeit zu beteiligen, auch wenn ich trotzdem versuche, meinen Teil zu leisten. Du bist in den letzten Wochen nochmal ordentlich gewachsen. Ich spüre, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis du auf die Welt kommst. Mir ist in letzter Zeit oft sehr übel. Manchmal ist es schwer, irgendwas von dem bei mir zu behalten, was ich esse. Es gibt hier einen Arzt, der nach mir sieht. Er sagt, er würde mich gern nach Sanctuary 03 in Friedrichshain verlegen, weil sie dort bessere medizinische Möglichkeiten haben. Auf Geburten, sagt er, ist es hier nicht wirklich ausgelegt. Er sagt, ich werde wahrscheinlich einen Kaiserschnitt brauchen. Ich werde also versuchen, nach Friedrichshain zu kommen. Was auch passiert, ich liebe dich.
Entstehung der Widerstandszone Berlin.
Im Laufe der Zeit hat Berlin eine extrem wechselvolle Geschichte hinter sich. Mit rund 3,7 Millionen Einwohnern war Berlin die einwohnerreichste Stadt und hatte den Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland inne. Das war einmal, bis sich im Zuge der Invasion im Winter 22 alles änderte. Am 3.1.2022 um 16.32 Uhr fielen aus dem Himmel Projektile und zertrümmerten nahezu alles, was für die geschichtsträchtige Stadt von Bedeutung war. Der Reichstag ging in Flammen auf, das Brandenburger Tor wurde stark beschädigt, sämtliche Gedenkstätten, welche von längst vergangenen Zeiten erzählten, waren in wenigen Sekunden nur noch Trümmer. Die Straßen und Häuser verwandelten sich innerhalb von Minuten in Schutt und Asche. Jene, die noch in der Lage waren zu flüchten, zogen sich in Verstecke zurück, die dem Maß der Zerstörung standhielten. Die Überlebenden suchten zwischen Schutt und Leichen nach allem, was das Überleben sichern konnte. Vor allem Nahrung, Trinkwasser und Ressourcen, die zum Heizen und Kochen gebraucht wurden, waren kostbares Gut. Ziemlich schnell wurde klar, dass Hunger, Durst und Kälte nicht die einzige Bedrohung war. Die Leichen begannen sich zu erheben und schlossen sich zusammen, um die Überlebenden anzugreifen. Nachdem die ersten wandelnden Leichen erschossen wurden, sah man, dass jede dieser Leichen fremdartige Auswüchse, die sich durch irgendeine seltsame Form von Nanotechnologie bildeten, hatte. Die Fusion aus menschlicher Leiche und fremdartiger Nanotechnologie wurde von den Überlebenden Bots genannt. Die Überlebenden verlagerten sich nahezu komplett in die U-Bahn-Schächte und alte Bunkeranlagen, die noch recht botfrei schienen. Viele schlossen sich zu Gruppen zusammen, Einzelkämpfer überlebten nicht lange. Als das Manifest Mitte Februar zu empfangen war, verbreitete sich die Nachricht schnell und sorgte dafür, dass alle nochmal näher zusammenrückten. Es gab Hoffnung. Da gab es irgendwo Überlebende außerhalb von Berlin. Einige Überlebende machten es sich zur Aufgabe, die Worte des Manifests von Versteck zu Versteck zu tragen, denn die Botschaft des Manifests war deutlich.
Brüder und Schwestern, der Tag ist gekommen, an dem wir uns zusammenschließen. Gemeinsam aufstehen, gemeinsam kämpfen.
Und so riskierten sie ihr Leben, um alle Überlebenden zu erreichen. Alexander Herzog war einer dieser Überlebenden, der sein Leben riskierte, um das Manifest zu verbreiten. Er hatte nicht nur die Worte gehört, sondern zusammen mit einigen Mitstreitern war es ihm gelungen, das Datenpaket des Manifests zu empfangen. Die Ideen des Manifests verbreiteten sich schnell unter den Überlebenden. Viele sehnten sich nach Führung in dieser dunklen Zeit. Die charismatische Erscheinung von Herzog, sein Know-how und seine Beziehungen führten schließlich dazu, dass er in nahezu jeder Widerstandszelle, die zu diesem Zeit noch alle unabhängig voneinander agierten, bekannt wurde. Als im Sommer 22 die Feindpräsenz zunahm, stieg der Druck auf die einzelnen Zellen. Dies führte schließlich am 29.07.2022 dazu, dass sich die drei größten Widerstandszellen unter dem Namen Sanctuary als Widerstandszone vereinten. Unter der Führung von Herzog soll Sanctuary eine Zukunft für alle sein, die für ein neues Zuhause kämpfen wollen.
Strukturen in Berlin. Ein großer Teil von Berlin liegt nur wenige Meter über dem Niveau des Flusses und der Kanäle, wo der Grundwasserspiegel sehr hoch ist. Viele U- und S-Bahn-Schächte sowie Keller und Fundamente liegen darunter. So sind oft Feuchtigkeit, Schimmel und abgesackte Bausubstanz wiederkehrende Motive. Dies ist auch die Atmosphäre, die man in den vielen Schutzeinrichtungen und Unterschlüpfen von Sanctuary vorfinden kann. Generell ist zu sagen, dass sich die Bots häufig auch in hochtechnisierten Gebieten aufhalten, sowie in Gebieten, in denen viele Menschen gewohnt haben. Einige Widerstandskämpfer haben versucht, in die BND-Zentrale zu gelangen, weil sie die Hoffnung hatten, von dort aus Kontakt zu Horizon aufzunehmen. Dieser Versuch scheiterte jedoch und kostete einige wertvolle Menschenleben. Fortan hielt man sich von solchen Gebieten fern. Der Widerstand in Berlin gliedert sich bis Ende Juli 2022 in drei eigenständige Widerstandszellen mit einer relativ guten Befestigung, sowie eine Reihe von Zufluchten und Orte, von denen der Widerstand seine Ressourcen beziehen kann. Durch die Gründung der Widerstandszone Sanctuary konnten sich die Widerstandszellen auf eine primäre Aufgabe konzentrieren und diese effektiver wahrnehmen. Die Führung der Zone wechselt häufig den Standpunkt, um nicht durch eine massive Kommunikation aus einem Ort die Bots auf sich aufmerksam zu machen, denn jede Kommunikation birgt ein Risiko, die Sicherheit zu kompromittieren.
Sanctuary 01. Widerstandszelle Alex.
Rufname Alex. Ort Berlin-Alexanderplatz. Alex Bunker, U-Bahn-Anlage Alexanderplatz. Funktion Hauptsitz und Coordination Group der Widerstandszone Berlin.
Aufgrund seiner ehemaligen Nutzung als Zivilschutzbunker und seiner massiven Bauweise finden viele Menschen der Innenstadt in diesen Anlagen Unterschlupf. Die Anlage war ursprünglich mal gebaut worden für etwa 3000 Menschen. Es gab dort viele Gänge und Räume verschiedensten Designs und Alters, allerdings waren gerade die unteren Ebenen und die Tunnel der U-Bahn dem Wasser schutzlos ausgeliefert, was viele der Räume feucht und modrig machte. Die mittleren bis oberen Bereiche sind derzeit von etwa 1500 Menschen belegt. Der Zugang erfolgte durch die U-Bahn-Anlage. Der Eingang zum Bunker wird immer überwacht. Auf den ersten Ebenen befinden sich die Schleuse sowie Bereitschaftsräume der wachhabenden Widerstandskämpfer, außerdem die Unterbringung der Combat Group-Leitung. Daran schließt sich das verhältnismäßig große Coordination Center an. Weitere Ebenen beinhalten ein kleines Support-Department, welches ausstattet, eine ausreichende medizinische Sektion, einer minimalen technischen Sektion und einer ausreichenden logistischen Sektion. Im Bunker selber gibt es in den verschiedenen Ebenen noch weitere Zugänge in die U-Bahn-Schächte. So ist es möglich, auch Widerstandskämpfer über das U-Bahn-Netz zu verlegen.
Besonderheiten: Der Fokus der Widerstandszelle Alex liegt in Operationen im Stadtgebiet Berlins und der Unterstützung bei Missionen der anderen Zellen der Zone.
Sanctuary 2. Widerstandszelle Spandau.
Rufzeichen: Zitadelle. Ort: Zitadelle Spandau und U-Bahnhof Siemensdamm. Funktion: Ein Großteil der Combat Group der Widerstandszone Berlin.
Am Westrand der Stadt, am Havelufer, steht die alte Festung mit dicken Mauern und unterirdischen Bunkerstrukturen. Durch einen Angriff auf die Zitadelle wurde die Brücke zum Festland zerstört. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Havel. Die Bunkeranlage unter der Zitadelle ist nicht sehr groß. Sie beinhaltet allerdings alle Strukturen des Manifests. So sind dort neben einem großen Combat Group-Bereich auch kleinere Bereiche für Coordination Center und Support Department enthalten. Weitere Fighter in Spandau sind in der Bunkeranlage der U-Bahn Siemensdamm stationiert und halten diese Anlage ebenfalls. In dieser Anlage leben derzeit 300 Menschen.
Besonderheiten: Der Havel-Spree-Kanal und die Havel werden über die Widerstandszelle Spandau kontrolliert. Bootsverkehr ist möglich, um Truppen und Material am westlichen Stadtrand entlang zu verlegen.
Sanctuary 03. Widerstandszelle Friedrichshain.
Rufzeichen Friedrich. Ort: Vivantes Klinikum Friedrichshain und Bunkerberg. Funktion: Teil der Support Group als Lazarett.
Die Überreste des ehemaligen Flakbunkers wurden zugänglich gemacht und in diesen massiv geschützten Räumen wurde ein improvisiertes Krankenhaus eingerichtet. Die dort verbliebenen Widerstandskämpfer haben sich die Vorräte und Einrichtungsgegenstände sowie das Notaggregat des Klinikums so hergerichtet, dass es hier möglich ist, auch kompliziertere Eingriffe durchzuführen. In Friedrichshain ist hauptsächlich medizinisches Personal vor Ort, welches unterstützt wird von anderen Supportern und zur Bewachung auch mehrere Trupps, die sich vor allem auf Verteidigung und Bergung von Verletzten ausgerichtet haben.
Besonderheiten: Größtes funktionsfähiges Lazarett des Widerstands.
Innerhalb und am Rande von Berlin gibt es noch weitere Strukturen, die der Widerstand nutzt, um das Überleben der Menschen von Sanctuary zu sichern. Im Folgenden sind einige Beispiele genannt, die innerhalb der Widerstandszone Berlin genutzt werden.
Safety Zones. Weite Teile der Stadt sind zerstört. Es gibt nur wenige Orte, die einigermaßen trocken sind und obendrein ein gutes Versteck bieten. Viele verstecken sich noch immer in Kellern oder verlassenen Häusern. Mancherorts konnten U-Bahnhöfe zum Versteck vor den Bots umfunktioniert werden. Logistics Section. Alle Mitglieder des Widerstands müssen mit den verschiedensten Dingen versorgt werden. Die Kenntnis über noch zugängliche Nahrungsmittellager oder Infrastrukturen, die genutzt werden können, um die verbliebenen Rohstoffe aufzubereiten, sind überlebenswichtig. Insgesamt gehören unterschiedliche Einrichtungen wie Lager- und Forschungseinrichtungen, aber auch Firmen, die Bauteile für Technologien auf Vorrat hatten oder noch unentdeckte Munitionslager dazu. Zuständig für sämtliche Einrichtungen dieser Art sind die jeweiligen Logistics Sections. Sie verwalten die Bestände und organisieren die Versorgung.
Bekannte Einrichtungen: Lager. Operationsbunker Teichstraße mit Matratzen, Decken und Bunkerbetten. Storebox Lagerboxen im Prenzlauer Berg, im Samariterviertel, in der Spilcherstraße, Marienfelder Allee, Bernkastler Straße. Dort gibt es diverse Güter wie Technikartikel, Möbel und so weiter. Lager von Baumärkten und Reifeisenmärkten haben Saatgut, Erde, Beton und Steine. Und der Pharmahandel Phoenix in der Länge der Straße hat Medikamente und medizinisches Zubehör jeglicher Art, ist aber zum Teil schon sehr geplündert.
Nahrungsmittel: 3-Stern-Konserven in Spandau, Palsen GmbH in Tempelhof, Powercraft Foods in Neukölln und Hühne in Reinickendorf.
Forschungseinrichtungen: Labore von ehemaligen Chemie- und Pharmakonzernen, zum Beispiel Bayer und Pfizer, und Universitätslabore.
Generelle Forschungsthemen: Die Bots, Transformation, Physiologie, Verhalten, Technologie, Taktik. Medikamente: Weiterentwicklung schnell schließender Traumaversorgung, Traumatherapie und Notfallmedizin sowie die Weiterentwicklung ressourcenschonender Desinfektionsmöglichkeiten. Funktechnologie: Verbessern der Kommunikationsmöglichkeiten, ohne dabei die Aufmerksamkeit des Feindes auf den Widerstand zu lenken. Abschirmung von Signalen. Energie und Recycling: Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Systeme mit minimalen Ressourcen. Nahrung: Unterirdischer Anbau von Nutz- und Arzneipflanzen. Gesellschaft: Auswirkung der extraterrestrischen Besatzung auf die menschliche Population. Physiologie: Aufwachsen von Kindern des Widerstandes unter Tage.
Sonstige wichtige Anlagen: Für Missionen, die in das Randgebiet oder Umfeld von Berlin führen, sind weitere Unterschlüpfe vonnöten, da die eher zentralen Anlagen der Widerstandszone Berlin am Ende einer Mission oft nicht mehr erreicht werden können. So befinden sich weitere taktische Einrichtungen mit Bedeutung für Combat Group an folgenden Höhenzügen und Punkten: Teufelsberg, ehemalige CIA-Anlage im Nordwesten der Stadt auf einem Trümmerberg. Einige Gebäude auch mit Bunkern darunter. Guter Überblick über Westteil der Stadt und Havel-Müggellandschaft. Müggelberge und Müggelturm. Wie Teufelsberg, aber ohne militärische Anlagen. Deckt Südosten der Stadt ab.
Widerstandszelle Mahlwinkel. Entstehung:
Von der Gründung eines Widerstandsnests. März bis Juni 2022. Die Geschichte der Widerstandszelle Mahlwinkel begann in Magdeburg. Die Stadt wurde am 3. Januar 2022 nahezu vollständig zerstört. Einige Überlebende zogen sich zurück in den Splitterschutzbunker am Stadtpark. Allerdings war schon nach kurzer Zeit kein Brennstoff mehr vorhanden und die Menschen erfroren dort. Die Bots drangen massiv in nahezu alle Gebäude und Einrichtungen vor, in denen die Menschen sich versteckten.
Es war am 3. Januar 2022. Ich musste wohl auf der Couch eingeschlafen sein. Als ich erwachte, sah ich im Fernseher nur ein graues Flimmerbild. Es war 16.34 Uhr. Plötzlich und ohne Vorwarnung tat es einen Schlag und die Erde bebte. Irgendwas war eingeschlagen. Dann erlosch das Licht. Ich rannte zum Fenster und sah hindurch. Feuerschein färbte die Elbe blutrot. Und wo der Dom gestanden hatte, die ganze Innenstadt, da war nur noch Rauch und Flammen. Sonst nichts. Magdeburg brannte.
Exkurs: Mahlwinkel vor 2022. Mahlwinkel ist ein Ortsteil der Gemeinde Angern im Nordosten des Landkreises Börde in Sachsen-Anhalt. In den 50ern wurde in den Wäldern nahe Mahlwinkel ein Militärflugplatz gebaut und bis 1994 waren hier sowjetische und russische Truppen stationiert. Das Gelände ging nach Verlassen der Truppen in Teilen in den Besitz der BRD über. Diese widmete den Bunkeranlagen dem Katastrophenschutz. In Privathand wurde die auf Mahlwinkel befindliche Bunkeranlage modernisiert und größtenteils als Lager benutzt. Im Rahmen der international wachsenden Spannungen wurde die Anlage zwischen 2010 und 2021 teilweise als Truppenübungsplatz sowie für THW, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei genutzt.
Nachdem die Lage in Magdeburg unhaltbar wurde, schlossen sich Überlebende sowie Versprengte und Flüchtende aus anderen Regionen zu eigenen kleineren Überlebensgemeinschaften zusammen. Eine kleine Gruppe bleibt trotzdem in Magdeburg vor Ort, um weitere Überlebende zu evakuieren. Zuerst waren es Randgebiete in Magdeburg, dann umliegende Dörfer, in denen man sich versteckte. Doch nirgendwo war es sicher. Auf der Suche nach Nahrung und der Hoffnung, nun bald wieder etwas anbauen zu können, lief man zum Teil in die Arme jener modifizierter, wandelnder Leichen, die später fortan als die Bots bekannt waren. Die Gemeinschaften zogen in der Regel, gejagt von den außerirdischen Feinden, von Versteck zu Versteck. Nahrung bekam man nur, wenn man in neuen Gebieten etwas fand. Eine Gruppe Überlebender zog sich weiter aus Magdeburg nach Norden in Richtung Kolbitz. Getrieben durch Hunger, Angriffe, Umwelteinflüsse und andere Entbehrungen kamen immer wieder Mitglieder der Gemeinschaft ums Leben und doch wuchs die Anzahl der Umherziehenden ständig. In den letzten Ecken der Häuser, sei es auch nur in abgelegenen Grillhütten, wurden ab und zu Überlebende gefunden, die sich anschlossen. Die Suche nach einem Ort, an dem man nicht mehr täglich weglaufen musste, wurde intensiviert. Man wurde im Kolbitzer Lindenwald fündig. Dort gab es einige Hallen, die groß genug und von der umliegenden Vegetation geschützt waren, in denen man Unterschlupf finden konnte. Am Morgen des 26. Februar 2022 war es Sascha Weber, welcher mit einem alten Funkgerät versuchte, Signale von anderen Überlebenden zu empfangen, als er eine Stimme vernahm, die nur einen Satz sagte.
Wir sind der Widerstand.
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Da war jemand, der Widerstand leistete. Eine schier unglaubliche Neuigkeit. Doch es dauerte fast 24 Stunden, bis man die Stimme wieder empfing. Eine Stimme, die Hoffnung schenkte, die davon sprach, Widerstand zu leisten. In den folgenden Tagen konnte die Botschaft noch ein paar Mal empfangen werden, bis sie am 16. März 2022 verstummte und nur noch Störsignale zu hören waren. In der nachfolgenden Zeit versuchte man über Funk gezielt Kontakt zu politischen und militärischen Strukturen wie Ministerien, Bundeswehr oder Bundesregierung in Berlin herzustellen. Die breitbandigen Störsignale verhinderten aber eine Funkverbindung über größere Strecken. Ein Effekt, der offenbar gezielt durch Invasoren erzeugt wurde. Dennoch gelang es einem kleinen Erkundungstrupp durch Glück und Zufall, Kontakt nach Berlin herzustellen. Dort hatte sich inzwischen eine Widerstandsgruppe etabliert, die sich Sanctuary nannte. Dieser erste Kontakt zwischen beiden Gruppierungen fand am 27. April 2022 statt. Die Gruppe der Überlebenden erfuhr, dass es Berlin sehr hart erwischt hatte und sehr viel zerstört wurde. Einen genauen Überblick konnte man auch nicht geben. Dazu war die Lage zu ungeordnet. Es konnten drei Punkte beschrieben werden, an denen sichere Untergrundstrukturen in Berlin vorhanden sind. Leider zerschlug sich die Hoffnung, dass die empfangene Botschaft von Berlin aus gesendet wurde. Der Absender dieses ominösen Funkspruchs war auch den Überlebenden in Berlin unbekannt. Die Gruppe erfuhr aber noch etwas viel Wichtigeres. Der Funkspruch war nur der Anfang. Zusätzlich zu diesem Funkspruch wurden Datenpakete übermittelt, welche umfangreiche Informationen enthielten, wie der Widerstand organisiert werden soll. Als die Gruppe am 28. Mai 2022 aus Berlin zurückkehrte und von ihren Erlebnissen berichtete, wollten einige der Überlebenden nach Berlin. Nicht nur, weil die Hallen, in denen die Überlebenden bisher Unterschlupf gefunden hatten, platztechnisch an ihre Grenzen kamen, sondern auch in der Hoffnung, in Berlin sicherer zu sein. Die Aufnahmekapazitäten in Berlin waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits ausgereizt. Die Widerstandsmitglieder aus Berlin hatten aber Kenntnis von einem Bunker in Malwinkel, den man zuvor als Lager für Bundeswehr und THW genutzt hatte. Dieser Bunker sollte noch ausreichend Kapazität zur Verfügung haben. Sanctuary schlug daher vor, die Gruppe sollte den alten Bunker in Malwinkel erkunden und dort eine neue Basis errichten. Es wurden Spähtrupps entsandt, welche den alten Militärstandort Malwinkel erkundeten. Die Hoffnung bestätigte sich. Die alte Militärbasis schien durch ihre unterirdischen Bunkeranlagen und durch die vorherige Nutzung als Lager und der damit hinterlassenen Ausrüstung ein gutes Versteck für einen längerfristigen Aufenthalt zu sein. Mit dem eingelagerten Werkzeug und Material konnte der Umbau von einem Lagerbunker zu einem vollwertigen Versteck in Angriff genommen werden. Um eine dauerhafte Verbindung zwischen Sanctuary und der Gruppe zu ermöglichen, wurde eine Richtfunkverbindung eingerichtet. Die Richtfunkverbindungen schienen für die Störsignale nicht so anfällig zu sein. Außerdem erhoffte man sich durch die gerichteten Funkstrahlen und die eingesetzten Kryptoschlüssel auch eine gewisse Sicherheit vor eventuellen Abhörversuchen der Bots. Da der mobile Richtfunktrupp, der die Funkverbindung zwischen Sanctuary und der Gruppe herstellt, regelmäßig seine Position wechselt, kann die Funkverbindung nur für wenige Stunden täglich aufrechterhalten werden.
Alexander Herzog, Commander Sanctuary Berlin, in einem Brief an XO Titus Reinfels.
Sie müssen verstehen, welche Bedeutung Ihre Gruppe für uns, für die Überlebenden hier hat. Seit Monaten gab es kaum gute Nachrichten. Wir verstecken uns in der Dunkelheit wie Ratten. Wir überleben irgendwie, aber viele fragen sich, wie lange wir noch weitermachen können. Und wofür, wenn da draußen sonst niemand mehr ist. Ihr erster Funkspruch hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Wir waren so froh, wieder von Ihnen zu hören und zu erfahren, dass Sie es nach Malwinkel geschafft haben. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was das hier ausgelöst hat. Die Menschen hier haben bereits einen Namen für Sie und Ihre Basis. Er hat sich von alleine verbreitet. Echo Base, unser erstes Echo in dieser verdammten Dunkelheit.
Vom Widerstandsnest zur Widerstandszelle, Juli bis September 2022. Nach den Spähtrupps wurden weitere Trupps ausgesendet nach Malwinkel, um die neue Heimat vor Ort zu sichern und auszustatten. Weite Umwege mussten in Kauf genommen werden, um den Feind, der sowieso schon vor den Türen des Höllentores stand, abzulenken und ihn nicht auf die Route nach Malwinkel aufmerksam zu machen. Während weitere Trupps aufbrachen, um den Umzug nach Malwinkel vorzubereiten und den Weg dorthin zu sichern, machte man sich Gedanken über den genauen Aufbau, der vor Ort etabliert werden sollte. So wurden die ersten Strukturen aus dem Manifest auf die Gemeinschaft übertragen, die fortan weiter ausgebaut werden sollten. Siehe Organisation der Basis, um den Widerstand unter dem Phoenix-Banner zu vereinen. In der Vorbereitung zum Umzug nach Malwinkel wurde eine Kooperation mit Sanctuary Berlin geschlossen. Berlin schickte eine kleine Gruppe von Experten, welche im Aufbau einer Generatorenanlage sowie beim Aufbau einer Kommandozentrale helfen sollte. Im Gegenzug wurde ein nicht benötigtes Bergungsgerät, welches in Malwinkel eingelagert war, im Austausch gegen Waffen, Munition und Nahrung nach Berlin gebracht. Anfang September waren die Vorbereitungen für den endgültigen Umzug nach Malwinkel fast abgeschlossen. Zur planmäßigen Verlegung nach Echo Base kam es jedoch nicht mehr. Der Feind hatte die Basis Lindenwald aufgeklärt und griff mit einer Übermacht von Bots von allen Seiten an. Nur dem heldenhaften Opfer des erst vor kurzem eingesetzten Commanders Sandro Fichtner, der mit einigen Kämpfern den Rückzug deckt, ist es zu verdanken, dass der Großteil der Mitglieder der Widerstandszelle gerade so entkommen konnte. Dennoch ließen an diesem Tag viele Widerstandskämpfer ihr Leben.
Brüder und Schwestern, blickt jetzt nicht zurück, marschiert weiter. Lasst unser Opfer nicht vergeben sein, sondern kämpft, kämpft, bis sich der Phönix erhebt und seine Schwingen über die ganze Welt ausbreiten wird. Kämpft, kämpft, denn wir sind der Widerstand.
Letzte Worte von CEO Sandro Fichtner, per Funk während des Angriffs auf Lindenwald.
Die Überlebenden, die durch den Angriff teils versprengt worden waren, sammelten sich so gut es ging. Der einzige Weg war der nach vorn, in Richtung Echo Base. Gemeinsam setzten die verbliebenen Mitglieder der Widerstandszelle sich nach Malwinkel in Bewegung. Die Stimmung war nach dem Angriff gedrückt und der Feind noch längst nicht abgeschüttelt.
Beschreibung der Basis. Das alte Militärgelände in Malwinkel ist weitaus größer als die zugehörige Ortschaft Malwinkel, die etwa 3 Kilometer entfernt ist. Um das Gelände erstrecken sich vor allem Waldgebiete. Nachdem man sich die alte Panzerstraße entlang bewegt hat, erreicht man schließlich das Territorium. Vor allem die Windräder, die sich zum Teil noch im Wind bewegen, fallen auf. Fast alle wurden während der Invasion zerstört oder irreparabel beschädigt. Jedoch Glück im Unglück. Eines, welches ziemlich nah am Bunker steht, ist hin und wieder noch in der Lage, etwas Strom für die Basis zu liefern. Auf dem ehemals sowjetischen Anwesen befinden sich heute noch zahlreiche Panzer- und Fahrzeughallen, Munitionslager, Lagerräume sowie ehemalige Kasernen. Die meisten der Gebäude in der Umgebung sind sehr lange verlassen und eigentlich mehr Ruinen als noch wirkliche Gebäude. Schon zu Beginn unterstützte man aus Berlin, um das vorhandene Kartenmaterial zu verfeinern und eine passende Umgebungskarte zu entwerfen. Der ehemalige Lager- und Logistikbunker in Mahlwinkel besteht aus insgesamt 7 Etagen. Der Eingangsteil, der in den alten Bunker führt, ist in einem eher katastrophalen Zustand und wurde von den ersten Observierungstrupps schon repariert. Durch die bereits rudimentär eingerichtete Schleuse kommt man in den Bunker. Im Erdgeschoss des Bunkers befindet sich neben einer Art getarnten Innenhof direkt am Eingang zur Linken die Sektion Medizin und geradeaus das CIC sowie ein Raum, den das Command für Briefings vorgesehen hat. Über einen Flur zur Rechten kommt man in die große Halle. In der großen Halle sind zum Teil schon Bunkerbetten, Tische und Stühle vorhanden. Eine Art Tresen für Bar- und Essensausgabe mit angeschlossener Küche und das Magazin sind auch schon fertiggestellt. Des Weiteren gibt es einen Bereich für die Technik mit kleiner Werkstatt und Steuerzentrale für die Generatorenanlage. Außerdem ist ein improvisierter Laborbereich vorhanden für die verschiedenen Arten der Forschung, sei dies medizinisch, chemisch, biologisch oder technische Forschung. Ein wenig Platz ist für jeden Forscher oder Aufklärer. Außerdem sind im Erdgeschoss bereits auch Parzellen für die Fighter der Combat Group angelegt. Das erste Untergeschoss ist über einen tunnelähnlichen Zugang erreichbar. Hier sind weitere Truppenbereiche zu finden, eine kleinere Küche und das Büro der Administration. Das zweite Untergeschoss ist bisher noch ungenutzt und soll bei Bedarf noch weiter ausgebaut werden. Dies wird OT aber bereits als Schlafstockwerk benutzt, siehe Modul 1, Schlafen in der Basis. Das dritte bis vierte Untergeschoss sind ausschließlich Lager, Luftfilter und Instandhaltungsebenen. Hier ist es modrig nass und diese Geschosse taugen nicht, um dort dauerhaft Menschen unterzubringen. In Mahlwinkel werden keine Kinder untergebracht, da EchoBase nicht für Kinder ausgerichtet ist. Kinder und deren Familien werden nach Möglichkeit nach Berlin gebracht, da man diese dort viel besser versorgen kann. Die EchoBase befindet sich noch im Aufbau. Deswegen ist der Anblick, den man aktuell vorfindet, eine einfache Einrichtung mit einigen Möbeln, die es noch gilt mit Gegenständen, siehe Style Guide für die Basis, Kapitel 5, die man aus Lindenwald und Berlin nach Mahlwinkel transportiert hat, zu füllen.
Exkurs: Infrastruktur in und um Mahlwinkel. Mahlwinkel liegt am südöstlichen Rand der Altmark, zwischen den Auen des Tange, östlich der Kolbitz-Letzlinger Heide und westlich der Elbe, großräumiger gesehen zwischen Magdeburg und Stendal. Die Elbbrücken der A2 wurde von Aliens weggesprengt, daher ist diese kaum noch nutzbar. Bevor die Bahnstrecke zwischen Magdeburg-Stendal-Wittenberge zerstört wurde, gab es dort Anschluss an die Linie S1 nach Magdeburg. Die Elbe war im Winter 2021-22 auch sehr schlecht zu überqueren. Ausschließlich kleine Fähren sind in der Lage, die Elbe zu befahren.
Versorgung. Die Widerstandszelle Mahlwinkel kann immer wieder über Land und in Teilen über Wasserstraßen, wie bei der Nutzung des Elbe-Havel-Kanals aus dem Raum Berlins, einigermaßen versorgt werden. Die Transporte sind risikoreich und finden deswegen unregelmäßig statt. Und nicht selten müssen Umwege in Kauf genommen werden, um dem Feind auszuweichen. Die Versorgungsgüter, bei denen es sich zumeist um Güter handelt, die nicht zeitkritisch zu transportieren sind, sichern das Überleben der Zelle und sorgen nur für einen leichten Mangel an Obst, Fleisch und anderer verderblicher Nahrung, die vor Ort aufgetan werden müssen.
Kommunikation mittels Richtfunk. Der übliche Rundstrahlfunk ist nur über kurze Strecken möglich, da von Bots häufig Störsignale ausgesendet werden, um die Kommunikation zu stören. Für Funkverbindungen über weite Strecken setzt der Widerstand daher auf Richtfunk. Dieser ist nicht so anfällig für die Störsignale der Bots und erschwert zudem ein Abhören der Kommunikation. Essentieller Bestandteil dieser Richtfunkverbindungen sind mobile Richtfunktrupps, die Relaisstationen bilden, über die die Funkverbindungen zwischen den einzelnen Endstationen hergestellt werden kann. Um eine Aufklärung durch die Bots zu entgehen, wechseln die Trupps regelmäßig ihren Standort. Auch die Funkkommunikation zwischen Sanctuary und EchoBase wird durch solch eine Richtfunkverbindung hergestellt. Die notwendige regelmäßige Verlegung der Richtfunktrupps hat jedoch zur Folge, dass der Funkverkehr zwischen Sanctuary und EchoBase nur in bestimmten Zeitfenstern sichergestellt werden kann.
Organisation der Basis. Die neue Basis in Mahlwinkel wurde nach dem Vorbild des Manifests organisiert und operiert als Teil der Widerstandszone Berlin. Die Führung der Basis liegt nach dem Tod von Sandro Fichtner, welcher der erste Commander der neuen Basis werden sollte, nun in den Händen von Titus Reinfels. Dem Vorbild des Manifests folgend ist die Basis in drei Bereiche aufgeteilt: Coordination Group, Support Group und Combat Group.
Base Command.
Sie müssen verstehen, dass wir hier ganz einfache Spielregeln haben. Ordnen Sie sich ein und respektieren Sie die Rangfolge. Wir haben hier keinen Platz für Menschen, die nur für sich kämpfen. Wir stehen hier zusammen und nur Disziplin und der Wille zu überleben wird unsere komplette Auslöschung verhindern, ob es Ihnen jetzt gefällt oder nicht. Als Teil dieser Widerstandsbasis tun Sie ab sofort, was Ihnen gesagt wird.
Lieutenant Commander Reinfels im Gespräch mit Neuankömmlingen.
Das Manifest des Widerstands zeigt auf, wie sich Widerstandszellen und Gruppen organisieren sollen und wie diese den Kampf selbstständig aufnehmen können. Wird allerdings eine kritische Masse an Widerstandskämpfern erreicht, ist eine umfassendere Kommandostruktur nötig. Das Base Command bildet die Führung der Offiziere und somit Leitfigur für eine lokale Widerstandsbasis. Der Commander und sein Stellvertreter, der Lieutenant Commander, lenken die Geschicke einer ganzen Widerstandsbasis, deren Einwohner, Kämpfer und die damit verbundenen Ressourcen.
Das Base Command bildet die höchste Instanz innerhalb einer Widerstandsbasis für alle Widerstandskämpfer. Der Commander und der Lieutenant Commander stehen an der Spitze der Befehlskette. Sie sind vollends dem Widerstand verpflichtet und werden nicht davor zurückstrecken, alles Mögliche zu tun, um den Widerstand zum Erfolg zu führen. Vergleichen mit einem Kapitän auf hoher See, ohne jeglichen Kontakt zu seiner Heimatnation, ist das Base Command auf sich allein gestellt und kann schalten und walten, wie sie es für den Widerstand am besten erachten. Innerhalb der Basis ist der Commander die höchste Instanz, mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten und Gerichtsbarkeit.
Lieutenant Commander, LCDR, auch XO genannt. Dies war zu Beginn 2022 Titus Reinfels, Corsign Centurio. Werdegang. Als Reserveoffizier Luftwaffe, militärisches Nachrichtenwesen und Master of Science in Luft- und Raumfahrt war Titus Reinfels in den 20ern nicht im aktiven Dienst der Streitkräfte. Zum Jahreswechsel 2021/22 machte er Urlaub außerhalb von Berlin, als die Stadt anfing zu brennen. Den erbarmungslosen Winter und die Entbehrungen überlebte er nur knapp und verlor dabei viel. Er war einer der ersten, die in Kolbitz angekommen sind und lernte dort Sandro Fichtner kennen, welcher dort schon einen sicheren Unterschlupf für Flüchtlinge organisiert hat. Die anwachsende Zahl der Flüchtlinge im Kolbitzer Lindenwald Frühjahr 2022 und die Kontaktherstellung April 2022 zum Sanctuary Berlin zeigte, dass sie nicht alleine waren. Die Übermittlung des Manifests an die Kolbitzer Siedlung offenbarte die Strukturierung einer Widerstandszelle und somit auch die Notwendigkeit einer Führung, welche sich Fichtner und Reinfels in Zukunft teilten. Der Umzug in den Bunker von Malwinkel, der neuen Echo Base, war im vollen Gange und ließ Hoffnung aufkommen. Der Angriff September 2022 auf den Lindenwald markierte den jüngsten Verlust für Titus, denn nur durch das heldenhafte Opfer von Commander Sandro Fichtner und vielen tapferen Kämpfern konnte der Rückzug Richtung Echo Base der restlichen Überlebenden gesichert werden.
Lieutenant Commander Reinfels zeichnet sich durch eine professionelle Distanz zu seinen Streitkräften aus und legt einen wohlüberlegten und gemäßigten Führungsstil an den Tag. Dennoch verlangt er von jedem vollen Einsatz. Wenn der Alarm geht, hat jeder auf seinem Posten zu sein. Fehlverhalten kostet Leben. Und wer das hier nicht begreift, ist hier falsch. Er hat einen starken Ehrgeiz und einen hohen Anspruch, die sich selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Für ihn zählen Fakten und klare Ansagen. Für Schwafeleien hat er weder Zeit noch Verständnis. Über persönliche Angelegenheiten spricht er selten. Dienst ist Dienst und Privates ist privat. Insgesamt ist er der Typ strenger autoritärer Vater, der für seine Familie nur das Beste will. Und somit lässt er es sich auch nicht nehmen, immer wieder den Kontakt zu den Fightern zu suchen und deren Ängste und Nöte direkt zu erfahren und zu lindern. Aber er weiß genauso, dass Disziplinlosigkeit Leben fordert und hat deswegen keinerlei Verständnis für dieselbe.
Das Spiel mit dem Oberkommando. Commander und Lieutenant Commander sind das Oberkommando der Widerstandsbasis. Durch ihre Führung wird die Richtung der Widerstandsbasis vorgegeben. Sei es in großen Ansprachen, in Briefings oder kleinen Planungsrunden, kann das Base Command die Spieler mit Informationen versorgen oder in eine gewünschte Richtung lenken. Durch die sehr hierarchisch aufgebaute Struktur jeder Widerstandsbasis wird der direkte Weg zum Base Command nicht zum Normalfall gehören. Anliegen durchlaufen die Befehlsstruktur Schritt für Schritt, sodass Spieler über ihre Vorgesetzten, deren Offiziere und am Ende das Base Command erreichen können. Wenn Spieler direkt mit dem Base Command sprechen wollen, sei es um Anfragen zu stellen, Informationen zu teilen oder anderweitig den Kontakt zu suchen, so geschieht das meist über den Umweg der Adjutanten. Der Adjutant ist meist ein ranghoher, enger Vertrauter des jeweiligen Base Commands. Die Adjutanten sind aber nicht zu verwechseln mit einem Stellvertreter. Die Aufgaben reichen von einfachen Erledigungen, Protokoll führen, Terminkalender sein und erinnern, sowie immer Augen und Ohren offen halten. Damit helfen sie dem Command bei der Führung. Wer einen Fuß in der Tür haben will beim Base Command, wählt geschickterweise den Weg über den jeweiligen Adjutanten. Erfahrungsgemäß trifft man das Base Command im CIC an, wo die meisten Entscheidungen getroffen werden, oder bei Zeiten auch im Commander's Office.
Coordination Group, CIC. Der Kampf um das Überleben der Menschheit erfordert nicht nur einen unbändigen Willen, sondern auch einen wachen Geist und viel Geschick. Es gilt jeden Kämpfer, jedes Gewehr, ja jede Patrone weise einzusetzen und nicht der schnellen Vergeltung zu opfern. Um diese Herausforderung zu meistern, wurden disziplinierte und belastbare Überlebende des Widerstands zum Stabsdienst einberufen. Das CIC ist das befehlsgebende Herzstück der Echo Base. Ohne die Stabseinheit wäre die Basis nur ein chaotischer Zufluchtsbunker. Sie ist die Leitstelle, in der die Fäden zusammenlaufen und in der neue Pläne zum Erfolg des Widerstands geschaffen werden. Koordination und Kommunikation sind ihre primären Aufgabenbereiche.
Abteilung 1 – Command Support. Diese Abteilung ist für die Unterstützung des Base Command zuständig. Mitarbeiter dieser Abteilung übernehmen zentrale Aufgaben für die Führungsoffiziere. Sie sind praktisch das Sekretariat des CIC. Sie leiten Informationen, Anfragen und Beschwerden weiter und sind zuständig für das Durchsagesystem sowie für die allgemeine Vernetzung aller Sektionen. In ausgewählten Fällen, wenn eine Mission oder die Lage es erfordert, werden Mitarbeiter dieser Abteilung auch als direkte Vertreter eines Offiziers, zum Beispiel als Missionsbeobachter, eingesetzt, welche einen Trupp begleiten. Diese können neben der reinen Beobachterfunktion auch weitere Sonderaufgaben übernehmen.
Stellen in der Abteilung Command Support: Adjutanten, Stellvertreter des Sergeant-Schichtleiter und Unterstützungskräfte.
Abteilung 2: Mission and Operation. Der Central Operations Service, COS, als Unterabteilung ist zuständig für die Missionsbetreuung. Beginnend mit der Bedarfsermittlung und der Durchführbarkeitsprüfung, sodass schließlich eine Mission erstellt werden kann. Der für eine Mission verantwortliche Mission Operator ist für das Briefing, die operative Führung und Überwachung der Mission sowie für das Debriefing und dessen Auswertung zuständig. Der Tactical Information Service, TIS, ist als Unterabteilung von M&O der Knotenpunkt, welcher die Truppen im Feld mit dem CIC verbindet. Es stellt das Kleinhirn in der Ablaufkette dar und ist verantwortlich für die Weitergabe von Befehlen, Informationen und Rückmeldungen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, verfügt das TIS über einen kodierten Funk, mit dem der Basisfunker mit speziell ausgerüsteten Funkern im Feld kommunizieren kann. Die so erhaltenen Daten werden durch den Map Operator aus dem Funk abgehört und über das interne EDV-System auf der taktischen Karte wiedergegeben.
Stellen in dieser Abteilung Mission und Operation sind Stellvertreter des Sergeant und Schichtleiter, Mission Operator, Map Operator, Base Radio Operator und Field Radio Operator. Abteilung 3 – Information and Communication. Informationsgewinnung und Informationsverteilung sind essentielle Bausteine für die operative Arbeit des CIC. Unter Einbezug der Abteilung Intelligence and Research sollen Informationen über den Feind, sein Wesen, Denken und Handeln, aber auch seine Ziele, Methoden und Taktiken gesammelt und analysiert werden. Eine stetig laufende Aufgabe soll außerdem die kontinuierliche Erfassung sämtlicher Informationen zum Operationsgebiet sein. Geländeaufklärung, Bildaufklärung. Die Abteilung INC ist für die Entgegennahme, Beschaffung, Verwaltung sowie Weitergabe von visuellen Informationen zuständig. Weiterhin können auch selbst viele visuelle Aufklärungsinformationen angefordert oder beschafft werden.
Stellen in der Abteilung Information and Communication: Informationsmanager, Aufklärer und Unterstützungskräfte.
Abteilung 4 – Intelligence and Research. Die Abteilung Intelligence and Research, I&R, ist die wissenschaftliche Abteilung der Basis. Sie beschäftigt sich sowohl mit Laborarbeit und Analyse in der Basis als auch mit wissenschaftlicher Aufklärung im Feld. Aufgabe ist Erforschung des Gegners und das im weitesten Sinne. Das beinhaltet die Aufklärung unklarer Dinge im Feld, sei es ABC oder Hazmat, unerklärte Phänomene oder auch die soziologische Beobachtung der Feinde. In Zusammenarbeit mit der Logistics Section werden im Labor biologische, chemische und physikalische Analysen durchgeführt. Als Forschungsabteilung beschäftigt sich INR auch mit der Entwicklung und Nutzbarmachung neuer Technologien.
Stellen in der Abteilung Intelligence and Research. Assistenz des Warrant Officer und Aufklärer mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Spezialgebieten.
Abteilung 5. Security. Die Abteilung Security ist für einige essentielle, sicherheitsrelevante Aufgaben zuständig. Primär obliegt ihr Besetzung und Betrieb der Schleuse, welche den einzigen Zugang zur Basis darstellt. Sie bewacht, kontrolliert und schützt diesen Eingang. Zusätzlich achtet man hier darauf, dass Airsoft-Waffen ordentlich und sicher entladen werden, bevor diese nach dem Kampfeinsatz wieder in die Basis gelangen. Dies ist ein wichtiger Mechanismus der OT-Sicherheit, welcher aber in das IT-Geschehen eingeflochten wird. Als zweite Hauptaufgabe gewährleistet die Security den Schutz von wichtigen Personen und Objekten im Feld. Stichwort Nahsicherung, Personenschutz und Close Protection Teams. Je nach Einsatz übernimmt sie dabei teilweise sogar die komplette taktische Führung und Verantwortung. Die dritte und sekundäre Kernaufgabe der Security ist vergleichbar klassischen Aufgaben der ehemaligen Polizei oder Wach- und Objektschutz. Zum Beispiel Personenkontrollen, Befragungen, Festnahmen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen sowie Schutz neuralgischer Bereiche, Objekte und Systeme.
Stellen in der Abteilung Security. Assistenz des Warrant Officer. Leiter Schleuse und Vertreter. Close Protection Team Leader und Vertreter. Und Security Guard, mit oder ohne Sonderaufgaben.
Coordination Group Administrative Section. Die administrative Sektion, innerhalb der Basis auch gerne das Büro genannt, ist zuständig für die administrativen Aspekte innerhalb der Basis. Dazu zählen Personalangelegenheiten, Verwaltung, Training und Unterstützung der Sektion Logistik, Nachrichten- und Öffentlichkeitsarbeit, Postwesen und Gerichtswesen.
Die Sektion hat drei Hauptaufgaben: die Verwaltung des Basispersonals, die moralische Unterstützung der Basis und die juristische und strafrechtliche Unterstützung der Basisleitung. Dazu ist sie in verschiedene Abteilungen mit sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen unterteilt.
Abteilung 1 – Personal. Die Personalabteilung ist hauptsächlich zuständig für die Verwaltung und Versorgung des Basispersonals. Neuankömmlinge werden hier in das IT-System der Basis eingepflegt und erhalten eine Erstorientierung. Außerdem bietet die Personalabteilung eine Suppenküche, in der Basisbewohner eine grundlegende Nahrungsversorgung sowie einen gemeinsamen Essensbereich haben.
Abteilung 2 – Kommunikation. In dieser Abteilung findet man sowohl die Recherche- und Pressetrupps als auch das Postwesen. Das Postwesen stellt eine der wichtigsten Möglichkeiten für die Basisbewohner für den eigenen Kontakt nach außen dar. Die Pressetrupps kümmern sich dagegen um die umfassende Information der Basisbewohner über das Geschehen innerhalb der Basis als auch in der weiteren Welt. Die Kommunikationsabteilung arbeitet dabei unter der Maßgabe der optimalen Kampfmoral. Sowohl defietistische als auch nachrichtendienstlich problematische Informationen werden im Sinne der Sache interpretiert.
Abteilung 3 – Justiz. Die Abteilung unterstützt und entlastet die Kommandantur. Sie agiert dabei selbstständig nur innerhalb eines vorher bestimmten Rahmens. Konkret bedeutet das vor allem die Durchführung und Dokumentation von Ermittlungen als neutrale Partei bei komplizierten Vorfällen. Dazu setzt diese Abteilung auch ernannte Ermittler aus anderen Sektionen ein.
Stellen in der administrativen Sektion. Warrant Officer, Vertreter des Lieutenants. Adjutanten des Lieutenants. Abteilungsleiter, Personalkommunikation Justiz. Koch, Bürokraft, Reporter, Postbote und Ermittler.
Aus der Sektion heraus können sich auch eigene Spielangebote entwickeln, wie beispielsweise Gesprächsrunden, Kulturprogramme und Streetworker. Diese sind nominell dann einer passenden Abteilung zugeordnet.
Support Group Medical Section. Die Medical Section ist das Herz der gesamten Basis. Hier wird über Leben und Tod entschieden, hier erfüllen sich Schicksale, hier werden Leben gerettet und tapfere Fighter in den Tod begleitet. Die ÄrztInnen, PflegerInnen und Field Medics opfern sich auf für das Leben und Gesunden ihrer Patienten. Aber retten können sie nicht alle. Das gesamte medizinische Personal kämpft und lebt für das Leben der anderen. Aber auch ihnen rinnt mitunter das Blut und das Leben durch die Hände. Fast rund um die Uhr operieren, verbinden und heilen sie unter teilweise widrigsten Umständen, unermüdlich, aufopfernd. Fest zusammenhaltend als Team verstehen sie sich als Einheit. Stark im Willen zu helfen, stark im gegenseitigen Stützen und stark für die Patienten. Hand in Hand laufen hier Operationen und Versorgung. für den Widerstand, für die Erhaltung des Lebens, für die Kinder des Phönix.
Sektionsleiterin, Chief of Support Group und Chief of Medical Support, Lieutenant Dr. Mia Rabe. Persönliche Assistentin im Rang eines Private First Class, Dr. Rebecca Seyfried.
Die Ärztinnen und PsychologInnen leisten wertvollen medizinischen Dienst auf unterschiedlichen Feldern. Hier finden sich ausgebildete Chirurgen und Fachärzte unterschiedlicher Fachrichtungen, aber auch Medizinstudenten, die aufgrund der äußeren Umstände ihr Studium nicht abschließen konnten.
Abteilung 2. PflegerInnen. Die PflegerInnen der Sektion Medizin kümmern sich teilweise aufopfernd um die Verletzten. Sie unterstützen die Arbeit der ÄrztInnen und PsychologInnen. Ohne ihr umsichtiges Handeln, ihren Blick fürs Detail und große Ganze wären die teilweise komplexen medizinischen Behandlungen nicht möglich.
Abteilung 3. Field Medics. Die Field Medics sind die schnelle Eingreiftruppe der Section Medizin. Sie sind innerhalb weniger Minuten bereit, einen ausrückenden Trupp medizinisch auf der Mission zu unterstützen. Sie sind Fachpersonal im Außendienst. Wenn sie nicht unter Beschuss Leben retten, so unterstützen sie die PflegerInnen bei der Arbeit.
Stellen in der Sektion Medizin. Warrant Officer als Vertreter des Lieutenants. Abteilungsleiter. ÄrztInnen, PsychologInnen, PflegerInnen. ÄrztInnen verschiedener Fachrichtungen. PsychologInnen. Field Medics, PflegerInnen und medizinisches Hilfspersonal.
Support Group. Technical Section. Technical Section ist der Oberbegriff der Technikabteilung im Bunker. Dieser Begrifflichkeit sind untergeordnet die Instandhaltung der Bunkerstrukturen, ebenso wie die Gewährleistung der überlebenswichtigen Ressourcen wie Strom, Wasser und Luft. Die Reparatur bzw. Instandhaltung der bunkereigenen Ausrüstung sowie nach Ressourcen Reparaturen an der Ausrüstung der Bunkerbewohner. Ebenso fällt unter die Technical Section die Bereitstellung eines Radio und alle sonstigen für die Wartung notwendigen Aufgaben innerhalb und außerhalb der Basis. Bei besonderem Bedarf kann sich die Technical Section auch ins Feld verlegen, um hochwertige Missionen entscheidend zu unterstützen. Vornehmlich ist aber der Einsatz innerhalb der Basis vorgesehen.
Abteilung 1. Instandhaltung. Das Aufgabengebiet der Instandhaltung umfasst alle Tätigkeiten, die den laufenden Betrieb des Bunkers garantieren. Angefangen von der Kontrolle und Wartung der Primärversorgung mit Luft, Wasser, Kommunikation und Strom über die Gewährleistung der strukturellen Beschaffenheit des Bunkers bis hin zur Erhaltung des notwendigen Equipments der Basis oder der persönlichen Ausrüstung. Hier fällt die meiste Arbeit an. Beschädigte Ausrüstung benötigt Reparatur oder Telefon- und Netzwerkkabel müssen verlegt werden. Die Versorgungsanschlüsse sind in regelmäßigen Intervallen zu reinigen und zu warten. Und wenn in der Basis etwas fehlt, wird mit viel Improvisation versucht, etwas Entsprechendes zu liefern. In der Instandhaltung finden sich jene Überlebenden, die früher technische Berufe ausgeübt haben, wie Elektriker, Schlosser, Heizungsbauer bis hin zum Hausmeister oder auch nur technisch interessierten Hobbybastler.
Abteilung 2. Energieversorgung. Das Herzstück der Basis ist der Energiegenerator. Daher ist diese Abteilung auch absolut essentiell und bildet die Grundlage des Überlebens. Dieser Abteilung zugeordnetes Personal ist zuständig für die Steuerung und Regelung der einzelnen Baugruppen des Generators, für das Ablesen der Messwerte, zur Überwachung und Dokumentation sowie für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Der Generator bedarf einer permanenten Betreuung, sodass sich entsprechendes Personal rund um die Uhr um diesen zu kümmern hat. Für die Energieversorgung eignet sich Personal mit einem gesteigerten technischen Verständnis, einer fundierten Ausbildung und/oder einer guten Auffassungsgabe. Da Fehler hier ein Aus für alle bedeutet. Techniker und Diplom-Ingenieure sind hier die eigentlichen Zielgruppen. Aber aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit auch die Leute, die bereit sind, komplexe Zusammenhänge schnell zu begreifen und wichtige Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen.
Abteilung 3. Resistance Radio. Das Resistance Radio ist eine Sondergruppe der Technical Section. Für die physische Infrastruktur ist die Abteilung Instandhaltung zuständig, während das Programm und die Koordination des Radios eine eigene Instanz bildet. Das Programm wird vom Radioteam, bestehend aus Radiomitarbeitern und Abteilungsleiterin, erstellt und mittels eines Sendeplans festgehalten und durchgeführt. Möglichkeiten beim Resistance Radio mitzuwirken sind beispielsweise als Moderator, Programmleiter für verschiedene Shows, Musik-DJ oder Nachrichtensprecher. Mitarbeiter hier sind Blogger und Nachrichtensprecher. Eine technische Ausbildung für eine Mitarbeit ist nicht notwendig. Jeder, der sich dazu berufen fühlt, sich kreativ und unterstützend einzubringen, ist gerne gesehen und dazu angehalten, das Radioteam zu unterstützen.
Abteilung 4. Schießstand. damit auch die Funktionalität der Schusswaffen des Widerstands gewährleistet werden kann und auch die Fähigkeiten der einzelnen Widerstandskämpfenden geschult werden können, gibt es innerhalb der Anlage einen Sicherheitsbereich, der im beschränkten Maße dies ermöglicht. Das Personal dieser Abteilung ist zuständig für die Überwachung der Schießübungen und die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel die Schutzbrillenpflicht. Ebenso fällt als Aufgabe dieser Abteilung die Aufsichtspflicht und das Hinweisen der Teilnehmenden bezüglich der Sicherheit, welche auch OT gilt. Wünschenswert wäre hierbei, dass das Personal zumindest waffenkundig ist oder aber extrem aufmerksam und verantwortungsvoll arbeitet.
Abteilung 5. Analyse und Sonderbau. In enger Kooperation arbeitet die Technical Section hin und wieder mit anderen Sections oder einzelnen Forschern der Basis zusammen. Wurden beispielsweise im Feld Gegenstände geborgen, wie zum Beispiel nicht-irdische Artefakte, so werden diese folglich kooperierend von Technikern und Forschern untersucht und nach Verwendungsmöglichkeiten analysiert. Wird für besondere Missionen spezielle Ausrüstung benötigt, welche allerdings erst noch angefertigt werden muss, so fällt dieses ebenso in den Aufgabenbereich dieser Abteilung. Diese Abteilung wird nur im Bedarfsfall einberufen, je nach anstehender Aufgabe.
Stellen in der Sektion Technik. Warrant Officer, Vertreter des Lieutenants. Adjutant des Lieutenants. Mitarbeiter für den Thekendienst und die Instandhaltung. Mitarbeiter in der Energieversorgung. Diverse Freiwillige als Mitarbeiter für das Radio. Und Mitarbeiter für die Schießstandbetreuung. OT-Hinweis. Der Schießstand gilt als Yellow Zone. Siehe Modul 1, Kapitel 4, Sicherheitszonen. Es gilt Schutzbrillenpflicht. Für die eigene persönliche Sicherheit sind alle Spielenden selbst verantwortlich.
Support Group, Logistics Section. Mit der Herausbildung größerer Organisationsstrukturen hat auch die Notwendigkeit der Versorgung mit Gütern Einzug in den Widerstandskampf der Menschheit erhalten. Die Logistics Section kümmert sich darum, dass die eintreffenden Güter bestmöglich auf die Überlebenden verteilt werden. Die Bar und das Magazin werden von ihr mit den zu Betrieb notwendigen Munition und Alkohol versorgt. Die Sektion Logistik verwaltet und organisiert Waren, Güter und Versorgung. Sie hat ein Auge auf den Zustand der Parzellen in puncto Ordnung und Sauberkeit. Die Logistik unterstützt, gibt Waren frei und hat ein wachsames Auge auf die Güter und Waren innerhalb der Echo Base. Die Männer und Frauen der Logistik haben ein offenes Auge für mögliche Missstände oder Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs.
Abteilung 1. Warenverwaltung. Wareneingänge, Sichtung und Sortierung nach erfolgreicher Missionsrückkehr. In der Warenverwaltung wird dies alles sortiert, kommissioniert und auf die jeweiligen Sections weiterverteilt.
Abteilung 2. Magazin und Bar. Magazin und Bar zählen zu den beliebtesten Aufenthaltsbereichen der Echo Base. Hier werden Waren jeder Art, Informationen, aber auch das ein oder andere Zwielichtige getauscht und der Alkohol, den es noch so gibt, in geselliger Runde konsumiert.
Abteilung 3. Facility Management. Die Einhaltung der Sauberkeit der Echo Base unterliegt den Frauen und Männern der Logistikabteilung. Sie stellen Putzmittel bereit, damit Parzellen gereinigt werden können. Zusammen mit der Basismedizin und dem Master Sergeant mahnen sie schmutzige Parzellen an und ordnen dann die Reinigung an. Sie scheuen sich nicht davor, sich die Hände schmutzig zu machen. Meist sieht man Mitglieder der Abteilung, die nicht am Schalter benötigt werden, dabei, wie sie Staub wischen oder feudeln.
Abteilung 4. Händlerverwaltung. Sobald der Widerstand sich aufgestellt hatte, gab es bereits erste Überlebende, die anfingen, aus Tauschgeschäften mehr Waren zu beziehen, als sie hineinsteckten. Um die Übersicht und Kontrolle zu behalten, bekommen solche Händler oft einen Platz innerhalb der Basis zugeteilt, wo sie Tauschgeschäfte mit legalen Gütern durchführen dürfen.
Stellen in der Logistiksektion. Hausmeisterin, Abfallentsorgerin oder eine Reinigungskraft. Kommissionierer, Lagerverwalter. Helfer, Bar und Magazin. Und Verwaltungspersonal für die Standvergabe für Händler und deren Kontrolle.
Relevante Spielmechanismen in der Echo Base.
Missionenanmeldung. Jeder, der auf eine Außenmission geht, riskiert sein Leben. Aber für den Widerstand sind diese Missionen dringend notwendig, um die Versorgung der Basis zu gewährleisten. Der Kampf gegen den Feind ist daher eher bittere Notwendigkeit. Die Koordination sämtlicher Einsätze im Feld obliegt dem CIC. Dieses erstellt auf Grundlage der aktuellen Lage und der zu erledigenden Aufgaben ein entsprechendes Missionsprofil. Anschließend erfolgt durch das CIC eine Missionsausschreibung, auf die sich jeweils ein Trupp anmelden kann. Die Details und der genaue Ablauf einer Missionsausschreibung und Missionsanmeldung werden wir in der Beta-Version dieses Regelwerks ausführlich erläutern.
Handel und Schwarzmarkt. Der Angriff der Aliens hat die Welt innerhalb kürzester Zeit verändert. Der bequeme Alltag der Menschen in den hochtechnisierten Städten und Ländern der Welt vor dem Angriff und der brutale und entbehrungsreiche tägliche Überlebenskampf der Widerstandskämpfenden von heute sind wie Tag und Nacht. Einer der deutlichsten Unterschiede ist der allgegenwärtige Mangel. Mangel an allem, was für das tägliche Überleben benötigt wird. Nahrung, Hygieneartikel, warme und stabile Kleidung, all das sind Dinge, die früher selbstverständlich waren und die jetzt auf einmal Mangelware sind. Andere Dinge, wie zum Beispiel Zigaretten, frisches Obst oder richtiger Kaffee, sind sehr begehrt, aber nur noch so begrenzt vorhanden, dass sie sich mittlerweile zu wertvollen Luxusartikeln gewandelt haben. Doch was dem einen fehlt, das hat der andere manchmal zu viel. Und auch wenn der Widerstand versucht, die überlebenswichtigen Güter gleichmäßig und fair an alle zu verteilen, es liegt in der Natur des Menschen, sich das Überleben in dieser Welt so erträglich wie möglich zu gestalten. Und daher lässt es sich nicht verhindern, dass sich wie von selbst Strukturen bilden, die beginnen, mit den begrenzten Ressourcen zu tauschen und sogar regelrechten Handel zu betreiben. In erster Linie lebt das Spiel mit dem Mangel in dieser Welt daher von dir und den anderen Spielenden und davon, wie du selbst diesen darstellst und ins Spiel einbringst. Wir werden dir daher kein Mangelspiel durch verbindliche Regelungen aufzwingen. Wir sind aber der Überzeugung, dass Mangelspiel für das Settinggefühl, das wir transportieren möchten, sowie für die erlebte Spieltiefe wichtig und förderlich ist. Wir möchten diesen Aspekt des Spiels bewusst fördern und dir Möglichkeit bieten, ihn mit Leben zu füllen. Daher planen wir Empfehlungen und Regelmechanismen, mit denen wir dich und die anderen Spielenden beim Mangel- und Handelsspiel untereinander besser vernetzen und allgemein unterstützen wollen. Wichtig! Wenn du eine Idee für ein Charakter- oder Gruppenkonzept hast, das sich mit Handel und oder Schwarzmarktspiel beschäftigt, setz dich rechtzeitig im Vorfeld mit dem Game Team in Verbindung. Nur so können wir sicherstellen, dass ein stimmiges Gesamtbild entsteht und dass wir dein Konzept bestmöglich in das Basisspiel oder auch in Plots einbinden können.
Handelsspiel in der Praxis. IT-Mangel versus OT-Überfluss. So sehr das Setting einen Mangel realistisch und wahrscheinlich macht, so schwer ist es auch, diesen im Spiel darzustellen. Ein OT-Verbot oder Rationierung von Gegenständen lässt sich nur schwer durchsetzen und ist in vielen Fällen auch nicht sinnvoll. Ausnahmen bilden hier ganz spezielle Gegenstände, die den Zweck haben, bestimmte Regelmechanismen ins Spiel zu bringen.
Weitere Spielmechanismen. Im Verlaufe der Aktualisierung dieses Moduls werden für die Beta-Version weitere Spielmechanismen, zum Beispiel Rapid Care-Ausgabe, Registrierung, Funkerkennung, Verhalten bei Lockdown, Parzellenvergabe beschrieben werden.
Style Guide für die Basis. Echo Base ist für dich der Ort, an dem du dich vermutlich am meisten aufhalten wirst. Für die Veranstaltung ist daher das Bild eines vom Krieg beschädigten Bunkers zentraler Bestandteil, um die Immersion aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, optisch diesen Gesamteindruck zu vermitteln. Dabei sind es vor allem Details, die eine große Rolle spielen.
Einrichtung. Was für deine Kleidung gilt, siehe dazu Modul 3, Kapitel 5, gilt auch für deine Einrichtungsgegenstände sowie die Einrichtung deiner Sektion oder der Fighterparzelle. Es ist unwahrscheinlich, dass du einen niegelnagelneuen Tisch in deinem Bereich stehen hast. Alles sollte einen gewissen Grad der Abnutzung aufweisen. Neue Gegenstände können zwar vielleicht im Hintergrund deines Charakters oder Trupps logisch erklärt werden, tragen aber nicht zur Immersion beim Spiel bei. Deswegen verzichte bitte darauf.
Grundsätzliche Richtlinien. Intakt, aber abgenutzt, teilweise gefleckt oder repariert. Dunkle oder trübe Farben. Dazu auch später mehr im Abschnitt Farben. Einrichtungsgegenstände nur in Grau bzw. Silber, nicht glänzend. Kein Bundeswehr-Flecktarn oder Kryptek. Keine moderne Campingausrüstung und Campingmöbel, denn die gibt es oft nur in hellen Farben und keine Sessel oder Sofas. Keine herumstehenden Einkaufstüten oder Kartons.
Manche Gegenstände lassen sich aus OT-Gründen nicht auf schlecht modden, deswegen versuchen wir die Sachen zu kaschieren. Essenverpackungen jeglicher Art sowie Shampoo und Duschgel kann man im Notfall auch in eine entsprechende, größere, ambientetaugliche OT-Kiste packen oder noch besser, vorher in passende Behältnisse umfüllen. Wann immer man etwas in die Basis als Einrichtungsgegenstand mitnimmt, sollte man sich fragen, ob es logisch ist, im Sinne des Settings, dass man diesen Gegenstand auch wirklich vor Ort hat. Die Modellbausammlung mitzunehmen macht wenig Sinn. Aber vielleicht gibt es dieses eine verkratzte kleine Spielzeugauto, mit dem der Sohn des Charakters, dessen Schicksal ungeklärt ist, so gerne gespielt hat, dass er es als Andenken direkt auf dem halb verwitterten Stuhl neben seinem Bunkerbett stehen hat. Macht euren Bereich mit persönlichen Gegenständen lebendig, aber müllt ihn nicht zu. Weniger ist dahingehend oft mehr.
Weitgehend von der Orga gestellte Einrichtungsgegenstände, solange der Vorrat reicht. Bunkerbetten werden zum Teil von der Orga gestellt und in den Parzellen aufgebaut. Stahltische im militärischen Stil, in den Parzellen. Stühle, ebenfalls in den Parzellen. Für alle, die selber einen Stuhl mitbringen wollen, wir verwenden den Klappstuhl Gunde aus einem bekannten großen schwedischen Möbelhaus. Mülleimer für die Basis.
Allgemeine Vorgaben für Einrichtung. Selbst mitgebrachte Einrichtung muss in jedem Fall wieder mitgenommen werden. Kleinere selbstgebaute oder mitgebrachte Dinge wie Kisten, Waffenständer und so weiter sollten in den vorgegebenen Farben sein, silbergrau bevorzugt, und müssen nicht mit dem Game-Team abgesprochen werden. Größere selbstgebaute oder mitgebrachte Dinge wie Tische, Regale oder sonstige Dinge stören schnell den optischen Gesamteindruck der Basis und sind daher im Vorfeld mit dem Game-Team abzusprechen. Unbehandelte Eigenbauten aus Holz sind zum Beispiel ausdrücklich nicht erwünscht und müssen daher immer deckend gestrichen werden. Schlafsäcke und Feldbetten, die nur in bestimmten Bereichen erlaubt sind, Bettzeug, Decken immer in dunklen Farben, also Oliv, Anthrazit, Grau und so weiter, und einfarbig. Muster sind hier nicht erwünscht. Persönliche, ambientetaugliche Kisten können auch als Sitzgelegenheit oder Ablage dienen und sollten dementsprechend stabil sein.
Bitte beachte, dass wir zwischen Parzellen, Bereiche im Erdgeschoss, die nur mit einer Bewerbung zu bekommen sind, und Truppbereich, Bereiche im Untergeschoss stehen frei zur Verfügung, unterscheiden.
Einrichtungen in den Sektionen. Für die Einrichtung in den Sektionen und deren Gestaltung ist die Sektionsleitung verantwortlich. Die Style-Guide-Vorgaben sind auch hier selbstverständlich zu beachten.
Ordnung und Müll. Konsumieren von Getränken. Aus Tetrapacks in ambientetaugliche Becher und Tassen umfüllen. Aus PET-Flaschen und Glasflaschen ebenfalls umfüllen und die Etiketten entfernen. Getränkekisten und Ähnliches bitte abtarnen, verhängen. Generell die Behältnisse, falls nicht IT-tauglich, aus dem Blickwinkel räumen. Eine große ambientetaugliche Kiste ergibt zusammen mit einer Styroporeinlage eine prima IT-taugliche Kühlbox.
Herumliegende random Gegenstände. Nicht benötigte Gegenstände, in denen IT- und OT-Behältnissen lagern und nach Möglichkeit wieder darin ablegen.
Müll. Müll immer direkt entsorgen und aus dem Blickfeld schaffen. Volle Müllsäcke nicht irgendwo sammeln, sondern regelmäßig aus der Basis schaffen. Essensreste, gebrauchtes Geschirr, Umverpackungen gleich entsorgen bzw. reinigen und wegräumen.
Farbguide. Gemäß eines dystopischen Settings sollen die Einrichtungsgegenstände und die Basis an sich in gedeckten, eher tristen und gebrochenen Farben gehalten werden. Dazu werden vor allem Grautöne benutzt. Um Highlights oder auch Signalschrift auffällig zu gestalten, werden Gelbtöne verwendet. Bitte verzichtet auf auffällige, nicht gebrochene, knallige Farben wie Neonpink, Rot, Orange, Hellgrün bei eurer Einrichtung. Das war das Modul 2.1 des PRIM-Regelwerks. Das Podcast-Team von Lost Ideas bedankt sich ganz herzlich bei Marc und Heiko, dessen Charaktere uns ihre Stimme geliehen haben. Und natürlich den Sprechern Thilo, Fabian und Andreas. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. In der nächsten Folge gibt es das, was bisher geschah, also bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Lost Ideas.
Genau, da war noch die Frage, mit welcher Intention ich das vorlese.
Ein Teil meiner Antwort würde sie beunruhigen.
Ja, wie dramatisch hättest du es gerne?
Du kannst dem Deutschen seine Grundrechte nehmen, aber niemals nimmst du ihn den Fußball.
Die Bots drangen massiv ein.
Nee. Vonnöten schreibt man zusammen.
Eine kleine Gruppe bleibt trotzdem in Magdeburg vor Ort.
Das ist nicht schön, weil da direkt zweimal hintereinander auf sich aufmerksam machen kommt. Mein Sprachgefühl sagt Aua.
Lief man zum Teil in die Arme
Man sollte halt meinen, es ist eine völlig nutzlose Information, aber das gibt dem Charakter halt so ein kleines bisschen mehr Leben.
Wurden ab und zu Überlebende gefunden, die sich anschlossen. Oh Gott, okay.
den Satz nochmal.
Ich glaube, jeder von uns hat Momente, in denen er es hier kaum noch aushält.
Wurden Leute abgezogen, genau. Kleinen Moment.
Es gibt nur wenige Orte, gibt.
In den letzten Ecken der Häuser, sei es auch nur in abgelegenen Grillhütten. Grillhütten? Boah, okay.
Okay, never mind. Nächster Abschnitt.
Dort gab es einige Hallen, die groß genug und von der umgelegten. Den Satz nochmal.
Östlich der Kolbitz-Lenitzer Heide. Lezin. Meine Fresse!
Das ist nicht mein Satz.
Aber da ist ein Komma.
Ein Effekt, der offenbar. Okay, nochmal Effekt.
Fast habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn mir wieder jemand.
Den man zuvor als Lager für Bundeswehr und Teerweg benutzt hatte. Genutzt.
Malwinkel. Oh, das ist ein bisschen fröhlich. Das ist ja immer noch so halb OT. Halb IT, oder?
Sanctuary schlug da. Thankfairy. Okay, Sanctuary.
Das ist IT. Ups.
Es wurden Spätrupps entsandt, welche den alten Militär. Es geht schon los.
Das gibt's. Wir verstecken uns in der.
Leider zerschlug.
Oh Gott, ich mache eine SL-Ansprache.
Längerfristigen Aufenthalt zu sein.
Überlebenden verärgerten. Verlagert.
Des Weiteren gibt es einen Bereich für die Technik mit kleinerer Werkstatt. Jetzt muss ich den Text wieder größer machen, weil ich es sonst nicht lesen kann.
Östlich der Kolbitz Letzlinger Heide. Was ist das für ein Name? Warum? Alter, Sachsen-Anhalt ist einfach.
Kommunikation.
Unter der Führung von Herzog soll Sanctuary eine
Kommunisten mit Richtform. Nee, Moment.
Ich habe einfach mal die Wir-Form in die Sie-Form gewandelt, denn ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann auf einmal spreche, als wäre ich Teil der CIC.
Dieser ist nicht so anfällig für die Störsignale der Bots und erschwert zudem eine Abhören, ein Ab... Uiuiui. Lesen.
Da muss ein Komma hin, Leute.
Titus Reinfels. Centurio oder Centurio?
Wer weiß, wie viele von denen, die da jetzt drinstehen im Regelwerk, also namentlich drinstehen, noch leben.
Den erbarmungslosen Winter und die Entbehrungen überlebte er nur knapp und verlor dabei sehr viel. Oh, wow. Kommt das sehr her.
Für das Ablesen der Messwerte zur Überwachung und... Da ist ein Komma. Leute, da muss ein Komma hin.
Stellen in der Abteilung Security. Security. Bäh. Seekühe zählen.
Das beinhaltet die Aufklärung... Oh, unklare Dinge im Feld. Meine Fresse.
Captain? Heißt es Captain? Oder CPT? CPT. Wofür steht das? Da oben. Close Protection Teams. Okay, na gut.
Persönliche, ambientetaugliche Kissen können auch als Kisten.
Close Protection Team. Klausi, dein Protection Team. Das ist der geheime, der geheime Generalissimo.
Dicken Mauern und
unterschiedlichen. Die Personalabteilung. Oh Gott, es geht schon wieder los.
Coordination Group.
Und erhalten eine Erstorientierung. Gut.
Ich weiß, dass die Rabe auf jeden Fall noch lebt. Die ist nämlich eine fucking Legende.
Aufgrund der äußeren Umstände gibt selten Studium nicht abschließen konnte, weil sie anscheinend Watte im Mund hatten und deswegen nicht mehr weiter studieren durften. Der Schießstand. Boah, ich war so froh, dass das Wort vorbei ist, aber da kommt es wieder.
Dreimal in einem Absatz von einem offenen oder wachsamen Auge reden.
Also wenn das nicht da wäre, dann wäre manche Gegenstände lassen sich... Nee, also ich glaube, es heißt schlecht modden und nicht schlecht modden.
Ja, das ist wundervoll.
Das hat Spaß gemacht einmal.
Ich könnte es mir nicht besser vorstellen.
Wir kriegen es noch hin. Wir kriegen es hin.